Der Predigttext für heute kommt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12, Verse 13 bis 21. Einer aus der Menge bat Jesus: Meister, sag doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Jesus entgegnete ihm: Lieber Mann, wer hat mich denn zum Richter über euch eingesetzt und zum Vermittler in euren Erbangelegenheiten? Dann wandte er sich an alle und sagte: Nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag eingebracht. Der Mann überlegte hin und her: Was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er: Ich weiß, was ich machen werde. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und all meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen: Du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe. Iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm: Du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte: So geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Dies sind die Worte des lebendigen Gottes. Amen. Während Theo jetzt nach vorne kommt und gleich die Predigt halten wird, möchte ich noch kurz für ihn und uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein klares, deutliches Wort und dass Jesus auch diese Sachen zu uns gesprochen hat. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen weich machst und unsere Augen auf die Ewigkeit lenkst, sodass wir auch absehen können von all dem, was wir besitzen oder besitzen könnten, und unsere Augen zu dir hinwenden und das ewige Leben, sodass wir das ja nicht eintauschen gegen irgendetwas Irdisches. Öffne nun unsere Herzen, um das zu empfangen, was du uns durch Theo geben möchtest. Und ja, heilige uns dadurch, gerade im Hinblick auf Reichtum. In Jesu Namen. Amen.
Ja, wir werden in unserem Predigttext mit einem Mann und dessen Leben konfrontiert, vor dem Jesus seine Zuhörer warnt. Es geht um das Thema Lebensvorsorge. Ein Kornbauer, der sich ein Vermögen für die eigene Zukunft anspart, dient Jesus als ein abschreckendes Beispiel dafür, nicht in die Ungunst Gottes zu fallen. Und da fragt man sich doch, oder ich weiß nicht, wie es euch beim Hören dieses Textes gegangen ist: Ist es wirklich Gottes Wille für unser Leben, dass wir ein Vermögen ansparen und Geld für unsere Zukunft anlegen? Ist es zum Beispiel mit einem christlichen Leben wirklich vereinbar, eine private Rentenversicherung abzuschließen, um eine sichere Grundlage zu haben? Nach diesem Gleichnis vielleicht nicht, oder? Aber gehen wir zunächst einen Schritt zurück an den Anfang des Predigttextes. Jesus begegnet einem Mann aus dem Volk, der zu ihm mit einem bestimmten Anliegen kommt. Vers 13: Meister, sag doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. In der jüdischen Kultur war es damals nicht ungewöhnlich, in einem Streitfall wie diesen Rabbin hinzuzuziehen. Und so hofft sich auch dieser Mann, dass Jesus, den er als Meister anspricht, also als Rabbi, für eine Lösung in einer für ihn wichtigen familiären Angelegenheit sorgt. Schauen wir uns das Problem genauer an, das diesen Mann zu Jesus treibt. Ihm geht es also um die Verteilung des Erbes, die er offenbar als ungerecht oder unrechtmäßig empfindet. Nach der Erbregelung des Alten Testamentes stand dem erstgeborenen Sohn das Doppelte dessen zu, was die anderen Söhne bekamen. Möglicherweise handelt es sich bei diesem Mann um einen Zweitgeborenen, der diese Regelung als ungerecht empfindet und eine gleichmäßige Aufteilung möchte. Vielleicht aber hatte sein Vater dem Bruder auch alles allein vererbt, sodass für den Mann auch gar nichts mehr übrig blieb. Wir wissen nicht genau, worin der Streit hier bestand, aber ich denke, wir können doch gut nachvollziehen, dass diese Sache hier nicht unwichtig war. Und da ist es umso erstaunlicher, was Jesus diesem Mann in dieser Situation antwortet. Lieber Mann, wer hat mich denn zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler in euren Erbangelegenheiten? Also für die jüdischen Zuhörer damals muss das so eine Art kleiner Schock gewesen sein. Der Rabbi Jesus ist nicht für eine gerichtliche Klärung von Besitzverhältnissen zuständig. Aber Jesus gibt dem Mann nicht nur zu verstehen, dass er mit seinem Problem bei ihm an der falschen Stelle ist, sondern er wendet sich in Vers 15 nun der Volksmenge zu mit folgenden Worten: Nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier. Jesus scheint in dem vorgetragenen Fall kein Problem zu sehen. Zumindest kein so dringendes, für das er zuständig wäre oder was sein Eingreifen verlangen würde. Jesus aber identifiziert hier ein anderes Problem. Eines, das ausschließlich mit dem Mann selbst zu tun hat. Das Problem nennt er Habsucht. Also sehen wir, was hier passiert. Ein Mensch kommt zu Jesus und sagt ihm: Du, ich habe ein Problem. Ich wurde ungerecht bei der Aufteilung des Erbes behandelt. Aber Jesus sagt ihm: Nein, dein wirkliches Problem ist ein ganz anderes. Es ist deine Gier nach Besitz. Wie kann Jesus so etwas sagen? Für Jesus ist dieser Mann keine unbekannte Person. Er kennt ihn genau, denn Jesus blickt in das Herz dieses Mannes und so sieht er die Motive, die hinter seinem Anliegen stehen und die ihn zu Jesus getrieben haben. Kennt ihr das, wenn wir nach einer Tat oder Handlung uns fragen, warum wir so gehandelt haben, was uns in dieser Situation motiviert hat? Oft handeln wir unbewusst und denken über unsere Motive nicht sonderlich nach. Vielleicht war es auch bei diesem Mann so, dass er sich gar nicht darüber im Klaren war, dass er von Habgier motiviert war. Manchmal finden wir in unserem Leben auch etwas ungerecht. Situationen, in denen wir meinen, den Kürzeren gezogen zu haben. Nicht das erhalten zu haben, was uns eigentlich zusteht. Wir erleben ungleiche Verteilung und müssen zusehen, wie wir im Vergleich zu anderen schlechter wegkommen. Nun will ich gar nicht leugnen, dass es Ungerechtigkeiten auf dieser Welt gibt oder dass auch ein gewisses Ausmaß von ungleicher Verteilung von Besitz kein Problem darstellt. Nein. Und Jesus hat ja zu dem Mann auch nicht gesagt: Deine Sache ist ein Scheinproblem, geh wieder nach Hause. Sondern wer hat mich denn zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler in euren Erbangelegenheiten? War seine Antwort. Also eine Frage, die ja impliziert, dass es in dieser Situation gar nicht verkehrt gewesen wäre, wenn der Mann noch zu einem Erbrechter gehen würde. Aber seien wir ehrlich, was ist denn oft unser Motiv, das uns antreibt, wenn wir Gerechtigkeit für uns einfordern? Wenn wir uns zum Beispiel eine gerechtere Bezahlung in unserem Job wünschen, um ein Beispiel aus meinem Leben mal zu bringen, mir geht es oft so, dass ich das denke. Aber wie oft geht es da nicht einfach nur um Gerechtigkeit, sondern um das starke Verlangen, einfach mehr besitzen und haben zu wollen? Nur allzu oft überdecken wir diese Verlangen, dieses Begehren mit einem Vorwand und wir machen aus der Habgier ein Verteilungsproblem. Sehen wir, was für ein tiefsitzender und starker Antrieb die Habsucht im Inneren eines Menschen ist. So tief und verborgen diese Begierden in uns sitzen, so sehr bestimmen sie aber unser sichtbares Verhalten, unseren äußeren Lebenswandel. Und deshalb sagt Jesus zu der Volksmenge, Vers 15, nehmt euch in Acht, hütet euch vor der Habgier. Jesus zufolge ist das eigentliche Problem des Mannes sein Motiv. Nicht unbedingt die Sache an sich, also im Falle eines Erbstreites vor Gericht zu gehen. Jesus sieht in diesem Motiv dieser Habsucht eine ernste Gefahr. Und er begründet das auch, warum. Vers 15, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Aber was meint Jesus damit, wenn er sagt, das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab? Daraus ergibt sich ja auch eine zweite Frage. Wenn das Leben nicht von unserem Wohlstand abhängt, wie Jesus sagt, wovon hängt es denn dann ab? Beide Fragen finden eine Antwort in unserem Gleichnis, das Jesus nun der Volksmenge erzählt. Wir haben es mit einem reichen Mann zu tun. Er ist ein erfolgreicher Kornbauer, der in seinem Leben offenbar hart gearbeitet hat und gutes Geld verdient hat. Wir lesen, dass sein Feld viel Frucht getragen hat. Er hat also das Geld, seine eigenen Scheunen komplett abzureißen und neue dahin bauen zu lassen. Und es ist ein Mann, der nicht ins Blaue hineinlebt. Als gäbe es kein Morgen. Er fasst durchaus Pläne für die Zukunft. Denn er hat ein Problem. Seine Lagerhallen sind zu klein. Schauen wir uns als erstes seine Zukunftspläne an, die er hat. Zunächst einmal möchte er, wie wahrscheinlich fast jeder von uns, Sicherheit haben. Daher hat er ein Bedürfnis nach einer Zukunft, die abgesichert ist. Eine abgesicherte Zukunft. Und diese Zukunft, die ihm vorschwebt, beschreibt er in Vers 19. Ruhe, Essen und Trinken, fröhlich sein. Zusammenfassend könnte man sagen, er möchte einfach ungestört sein Leben genießen. Und wie er zu dieser Zukunft kommt, das überrascht uns dann auch nicht, wie er sein Problem, um zu dieser Zukunft zu kommen, löst. Um sein Leben so leben zu können, braucht er eine materielle Grundlage. Das ist sein erzeugter Ertrag an Früchten. Und um davon auch in Zukunft leben zu können, müssen diese Früchte aufbewahrt werden. Ganz logisch. Sein Plan also, größere Scheunen bauen. Aber dann geschieht etwas Unerwartetes. Plötzlich tritt Gott in das Leben des Mannes und sein Leben erfährt eine Beurteilung aus der Perspektive Gottes, der zu ihm sagt, du törichter Mensch. Noch bevor sich der Mann zur Ruhe legen kann und sein Leben genießen kann, tritt ein, womit er nicht gerechnet hat. Gott sagt weiter zu ihnen in Vers 20, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Mit anderen Worten, der Mann stirbt. Sein Leben auf der Erde ist beendet. In einem Augenblick hat Gott die Pläne des reichen Kornbauers durchkreuzt. Was also Jesus mit der Aussage, dass das Leben nicht vom eigenen Wohlstand abhängt, das hört sich für uns wahrscheinlich banal an, wird ja aber sehr drastisch vor Augen geführt an dem Leben dieses Mannes. Im Augenblick des Todes wird der Mensch von all seinem Besitz gänzlich abgeschnitten. Jesus sagt nichts anderes, wenn er Gott fragen lässt, Vers 20, wem wird das gehören, was du dir angehäuft hast? Wovon hängt das Leben also ab? In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Wer ist es also, der die Seele des Kornbauers fordert? Es ist kein anderer als der Schöpfer des Lebens, Gott, der die Menschen geschaffen hat und die ihn damit auch gehören und auf deren Leben er auch einen Anspruch hat. Das Leben hängt von Gott ab. Es ist daher eine Dummheit dieses Kornbauers gewesen, dass er sein Leben auf seinen Besitz gegründet hat und so gelebt hat, als gäbe es Gott nicht. hören wir dazu einige Verse aus dem Buch der Sprüche. Sprüche 18, Vers 11. Der Besitz des Reichen ist für ihn eine feste Stadt und wie eine hohe Mauer in seiner Einbildung. Sprüche 11, Vers 28. Wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen. Die Gerechten aber werden grünen wie das Laub. Sprüche 11, Vers 4. Reichtum hilft nicht am Tag des Zorns, aber Gerechtigkeit errettet vor dem Tod. Das Leben hängt von Gott ab. Aber wirklich verstehen tut diese Wahrheit nur, wer auch verstanden hat, dass das Leben die Dimension der Ewigkeit mit einschließt. Sprüche 11, Vers 4, das war der letzte Vers, den ich gerade vorgelesen habe, ist von einem Tag des Zorns die Rede. Damit ist das Gericht gemeint, das Gott am Ende der Zeiten über die Menschen halten wird. Und vor diesem Gericht hilft kein Reichtum. Aus diesem Gericht helfen kann uns aber Jesus. Das Vertrauen auf seine Gerechtigkeit. Es ist Jesus, der uns durch den Glauben unsere Sünden vergibt. So wie wir es in Sündenbekenntnis auch bekannt haben. Und der uns errettet vor diesem Tod. Gemeint ist damit die Hölle, der Ort des ewigen Getrenntseins vor Gott. Weil Reichtum also nicht hilft am Tag des Zorns, ist der Tod des reichen Kornbauers ein wirkliches Unglück. Jetzt können wir fragen, aber warum hat der reiche Kornbauer eine solche ungute Entscheidung in seinem Leben überhaupt getroffen? Wenn wir nochmal in unseren Predigttext schauen, war doch eigentlich bis Vers 17 könnte man sagen, alles okay. Der Kornbauer hatte hart gearbeitet, Geld verdient, er hatte Zukunftspläne gefasst. Alles Dinge, die ja nicht verkehrt sind. Der Schlüssel, um das Leben dieses Mannes zu verstehen, ist Vers 19. Die Wurzel des Problems liegt nicht in seiner Entscheidung, nicht primär, sondern in seiner Vision, die er in seinem Herzen hat. Ruhe, Essen und Trinken, fröhlich sein. Das ist seine Vision. Er möchte das Leben für sich selbst genießen. Es ist also seine Herzenseinstellung, die den Mann zu Entscheidungen führen, die ihm das Leben bei Gott kosten. Jesus geht es um das Herz. Denn es ist das Herz, das das Verhalten bestimmt. Entscheidend sind daher auch für uns unsere Visionen, Wünsche, Überzeugungen, von denen unser Herz gefüllt ist. Denn danach werden wir dann auch unsere Entscheidungen in unserem Leben treffen. Und Gott gibt uns aus dem Buch der Sprüche auch wieder eine wichtige Lektion für unser Leben. Ich bitte euch, dass wer eine Bibel zur Hand hat, einmal das Buch der Sprüche aufschlägt zu Kapitel 4. Also Sprüche 4. Sprüche 4 und zwar den Vers 23. Sprüche 4, Vers 23. Da heißt es, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Was folgt daraus? Weil unser Leben, das heißt unser ganzer Wandel, unser Verhalten, unsere Entscheidungen dann auch von unserem Herzen bestimmt werden, müssen wir unser Herz immer wieder regelmäßig prüfen. Wenn wir also vor der Entscheidung stehen, ob wir als Christen eine private Rentenversicherung abschließen sollen, ob es gut ist, wenn wir Geldvermögen für die Zukunft ansparen, dann sollten wir zuerst unser Herz prüfen und unser Herz nach unseren Motiven hin befragen. Ich denke, es ist dieser Gesichtspunkt, unter dem wir diese ganzen Themen behandeln sollen. So kann es dann durchaus berechtigt sein, privat auch vorzusorgen, um dann in Zukunft anderen Menschen nicht unnötigerweise, also ohne dass eine konkrete Not vorliegt, zur Last zu fallen. Eine zweite Sache dazu. Haben wir schon einmal darüber nachgedacht, dass unser Umgang mit Besitz auch etwas damit zu tun hat, wen wir in Gott sehen? Wir haben es nicht mit einem knausrigen Gott zu tun, sondern mit einem großzügigen Gott. Der stärkste Beweis, dass Gott großzügig ist, sehen wir in dem größten Geschenk, das jemals gemacht wurde. Und dieses Geschenk ist Jesus Christus, sein geliebter Sohn, den er für uns gegeben hat, der für uns gelitten hat, aus Gnade, um unsere Schuld zu tilgen. So ist unser Gott. Machen wir uns daher immer wieder bewusst, dass wir es mit einem großzügigen Gott zu tun haben, der uns reich beschenkt hat. Ich möchte an dieser Stelle auf das Magazin Timotheus hinweisen, weil ich dazu ermutigen möchte, das Thema dieser Predigt auch weiter zu vertiefen. Und dafür ist diese Ausgabe mit dem Titel Geld, Besitz und Ewigkeit sehr hilfreich, wie ich finde. Ich habe hinten auf dem Büchertisch 4 Exemplare ausgelegt, die ihr euch gerne kostenlos einfach mit nach Hause nehmen könnt. Übrigens hat auch Larry Norman, also der Pastor unseres Abendgottesdienstes, einen sehr lesenswerten Artikel mit verfasst, das als zusätzliche Werbung und Ermutigung, sich ein Heft doch mitzunehmen. Ich möchte diese Predigt zusammenfassen. Unser Text von heute ist eine Warnung vor dem Anhäufen von Besitz für sich selbst. Dabei geht es nicht einfach bloß um gutes oder ein besseres moralisches Verhalten im Umgang mit Besitz. Das Gleichnis macht deutlich, dass die Einstellung zu Besitz ein Test dafür sein kann, worauf wir hoffen und vertrauen. Wem gehört mein Leben? Wem vertraue ich mein Leben an? Von wem oder was mache ich mich abhängig? Und das sind Fragen, die im Grundsatz unseren Glauben betreffen. Das Gleichnis ist deshalb eine Warnung, das ewige Leben bei Gott nicht zu verpassen. Deshalb warnt Jesus dann auch die Menge davor, sich an dem reichen Kornbauer kein Beispiel zu nehmen. Vers 21. So geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Lukas sagt uns an dieser Stelle nicht, wie wir reich in Gott, man könnte auch sagen, reich im Hinblick auf Gott sein können. Geht aus diesem Predigttext hier nicht hervor. Wer einen Tipp haben will, schaue doch mal in das 6. Kapitel des 1. Timotheusbriefes. Martin wird uns gleich zum Abschluss 2 Abschnitte daraus vorlesen. Und hören wir einmal genau hin. Denn diese Abschnitte beleuchten den Reichtum aus verschiedenen Perspektiven. Reich zu sein, vor dem Hintergrund auch, dass wenn wir Christen sind, kann auch etwas Gutes sein. Reich zu sein kann aber auch ein Übel sein. Diese beiden Perspektiven kommen in diesen Abschnitten vor. Achten wir einfach mal darauf. Und jetzt würde ich Martin nach vorne bitten, uns beide Abschnitte zu lesen.
Wer folgen will, das ist 1. Timotheus 6, zuerst 6 bis 10 und dann 17 bis 19, aber vielleicht möchtet ihr einfach zuhören und darüber nachdenken. Ich lese das ohne große Eile. Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind von Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Vers 17. Schärfe denen, die es in diese Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage. Und sie werden das wahre Leben gewinnen.